Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast von Pflege.de. Ich bin Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei Pflege.de. In Pflegeleichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist, also von der Organisation über Finanzierungsfragen bis zu den täglichen Herausforderungen. Ja, und heute, da sind nicht nur die Außentemperaturen heiß, sondern auch unser Thema. Es geht um den Referentenentwurf für das neue Pflege-Neuordnungsgesetz. Der liegt nun seit Juni 2026 vor und hat für viel Wirbel gesorgt. Die Bundesregierung begründet die Reform vor allem mit zwei Herausforderungen, dass immer mehr Menschen pflegebedürftig werden und gleichzeitig die Pflegeversicherung auch finanziell unter Druck gerät. Ja, und deshalb sollen Leistungen also neu geordnet werden, die Finanzierung stabilisiert und vor allem auch die häusliche Pflege neu strukturiert werden. Doch was bedeutet das konkret für Menschen, die zu Hause gepflegt werden und auch für ihre Angehörigen? Ja, und genau darüber sprechen wir heute mit Verena Campell. Sie ist Pflegeberaterin, Gründerin einer Pflegeberatungsagentur. Sie ist Diplompflegewirtin und Master of Arts auf Beratung und Sozialrecht und gerade sehr engagiert und weiß auch, von was sie spricht. Herzlich willkommen, Verena. Schön, dass du da bist.
Ganz lieben Dank, dass ich heute bei euch sein darf.
Wir freuen uns auch, weil wir warten natürlich, spannende Gespräche warten auf uns. Aber vielleicht vorab noch ein Hinweis zu unserer Folge, weil der Referentenentwurf umfasst nämlich 210 Seiten. Verena, du weißt es, du hast dich damit intensiv beschäftigt. Es ist ein langes Dokument. Wir können natürlich nicht den gesamten Inhalt besprechen, das vielleicht vorab schon mal. Und wir haben uns für diese Folge die unserer Meinung nach wichtigsten möglichen Änderungen rausgesucht. Genau. Wir starten einfach mal mit den Einschnitten, was verlieren Pflegebedürftige eigentlich? Und Verena, du hast, wie ich vorhin schon erwähnt habe, den Referentenentwurf intensiv gelesen. Ich glaube über Nacht, wenn ich mich richtig erinnere, hast du eine Nachtschicht eingelegt. Und wenn du das jetzt insgesamt betrachtest, was ist deine Meinung? Wird die Pflege zu Hause gestärkt oder eher geschwächt?
Ja, also was soll man dazu sagen? Was man dazu sagen kann, dass erstmal die Begrifflichkeiten, die mit dieser Pflegereform, in Anführungszeichen muss man es ja fast schon setzen, die Begrifflichkeiten, die da genannt werden, das klingt ja alles erstmal gut. Die Budgets werden vereinfacht, Familien werden entlastet, mehr Begleitung und so weiter. Da kann man ja erstmal denken, juhu, vielleicht verbessert sich ja was. Wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man gleich, dass neue Ordnung nicht unbedingt auch Verbesserung für die Familien bedeutet, sondern ganz häufig werden Budgets zusammengestrichen und gekürzt. Und da gibt es einige Punkte, die wir uns gleich anschauen könnten und die dann wirklich in der täglichen Arbeit, die ja die pflegenden Angehörigen leisten, zu Problemen und Herausforderungen führen wird.
Ja, genau. Und wenn du jetzt von der täglichen Arbeit sprichst, also welche drei Änderungen, würde ich jetzt mal sagen, sind da herausragend, die Pflegebedürftige und Angehörige deiner Meinung nach am stärksten spüren? Vielleicht können wir die am Anfang mal kurz benennen.
Ja. Ja, also es gibt drei Punkte, die man jetzt ansprechen muss mit dieser Gesetzesreform, die wirklich massive Auswirkungen haben auf Pflegebedürftige und die Familien. Das ist einmal das neue Überbrückungsbudget. Also das ist tatsächlich eine große Veränderung, weil hier, erst nochmal ganz kurz, wir sprechen ja später nochmal ein bisschen ausführlicher drüber, ja, genau. Weil hier diese flexible Möglichkeit, sich auch so, ich sag mal, unterjährig Entlastung zu holen, die wird faktisch gestrichen. Ja, und das ist ein ganz großes Problem. Wir haben als weiteren großen Problempunkt in dieser Reform das neue Sozialraumbudget. Das hört sich auch erstmal gut an. Denkt man, oh, Sozialraum, cool, das ist ja irgendwie auch so ein moderner Begriff und so weiter. Es wird ja auch ein bisschen erhöht, cool. Wenn man sich das aber genauer anschaut, dann merkt man, dass ganz viele Leistungen, die man bisher, also das ist der alte Entlastungsbetrag, das neue Sozialraumbudget, und ganz viele Leistungen, die man bisher nutzen konnte, damit kann man zukünftig nicht mehr damit finanzieren. Und auch diese Möglichkeit, das Ganze anzusparen und wirklich flexibel, individuell für die eigene Pflegesituation gut zu nutzen, die entfällt. Und
als dritten, ist gestrichen.
Ist wirklich ein Problem. Und die dritte wirklich große Veränderung für die Familien wird die neue Pflegebegleitung sein. Wir haben ja bisher so ein bisschen so eine Flickenschusterei, und auch bei diesem Thema Pflegebegleitung muss man erstmal sagen, hört sich total gut an, ist fachlich genau das, was die Pflegeberatung seit Jahren fordert und ist gut gedacht, aber man muss dann schauen, wer erbringt es denn? Welche Strukturen wird es denn geben und wie wird das Ganze konkret ausgestaltet sein? Und ja, das sind so die drei wesentlichen Punkte, die man erstmal nennen kann. Also insgesamt werden Leistungen gekürzt, es wird weniger flexibel und ja, bisherige Hilfestrukturen, die Familien sich über Jahre aufgebaut haben, drohen zu zerfallen und das ist ein großes Problem.
Die Bundesregierung spricht ja eigentlich von einer Vereinfachung, also deswegen kann man nicht sagen, dass es für die Betroffenen tatsächlich einfacher wird. Schon, ich finde, also übrigens, Verena, dieser Begriff Sozialraumbudget kommt mir so schwer über die Lippen, wo ich mal denke, warum wurde dieser Begriff genannt? Aber gut, ich weiß nicht, geht es dir auch so?
Es geht mir ganz genauso. Also wir haben jetzt in der Pflegeberatung, machen wir hier nichts anderes außer Leistungen erklären. Jetzt sind endlich mal die bestehenden Begriffe so ein bisschen präsent bei den Familien. Und jetzt muss man einfach mal alles neu nennen. Das macht wenig Sinn. Und am schwersten tue ich mich natürlich mit dem Begriff Pflegebegleitung.
Das finde ich. Okay, da kommen wir auch noch zu.
Ja, ja, ganz komisch, weil es ist eigentlich Pflegeberatung und dann kann man es auch so nennen.
Ja, genau. Okay. Da kommen wir noch dazu. Wir wollen ja auch die einzelnen Punkte mal genauer durchgehen, aber es ist schon mal ganz spannend zu wissen eigentlich, was ist denn so die wesentlichen Dinge. Starten wir doch mal gerade mit diesem Überbrückungsbudget, was du schon genannt hast, statt Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Das ist ja was wir gerade erst vor kurzem, also den gemeinsamen Jahresbetrag endlich hatten, wo es einfacher geworden ist und jetzt nennen wir das Überbrückungsbudget. Ich denke mal, dass es viele Familien direkt betrifft. Du hast es ja schon vorhin genannt, dass da eben einfach das so in der Form nicht mehr zur Verfügung steht und sich vieles ändern würde. Was genau wird sich denn hier ändern, Verena?
Genau. Wir hatten gerade im Juli letzten Jahres die letzte Änderung und hatten dann die Möglichkeit, diesen alten Betrag von 3.539 wirklich flexibel zu nutzen, so wie es für die Familien passt. Und das ist ja das, was Familien brauchen, Flexibilität. Ja. Und jetzt wird das Ganze dann umbenannt in Überbrückungsbudget und mit dieser Umbenennung geht auch eine Leistungskürzung einher. Wir haben jetzt eine Differenzierung, was erstmal ja gut ist, ja, dass man sagt, man differenziert das Ganze, aber es ist natürlich gekürzt und das ist nicht gut. Ja. Wir haben jetzt im Pflegegrad 2 und 3 zukünftig 1.855 Euro für dieses Überbrückungsbudget zur Verfügung. Im Pflegegrad 4 und 5 2.285 Euro. Und ich muss an der Stelle immer noch mal einen Zettel gucken, weil die neuen Zahlen, die habe ich verstanden, aber noch nicht komplett verinnerlicht. Und das Problem ist folgendes, dass dieses neue Überbrückungsbudget zukünftig nur noch für entweder ambulante Pflegedienste oder Kurzzeitpflege eingesetzt werden kann. Das heißt, für sozusagen Pflegedienste, die es jetzt im Moment schon gibt, ab dem 01.01.2028 sollen dann sogenannte Notpflegedienste entstehen. Woher die entstehen sollen, weiß man nicht, weil wir haben ja auch zusätzlich noch einen Fachkräftemangel. Mhm. Ja, also da bin ich sehr gespannt, wer das entstehen lassen werden wird. Und es soll dann ab dem 01.01.28 auch sogenannte Not- oder Akut-Kurzzeitpflegeplätze geben. Das ist erstmal eine gute Sache. Ja, es ist gut, wenn es Strukturen gibt, auf die man im Notfall wirklich innerhalb von einem auf den anderen Tag zurückgreifen kann. Das ist eine gute Sache, aber es ist natürlich nicht gut, wenn das A mit einer Leistungskürzung einhergeht und wenn eine weitere Möglichkeit dieser, sage ich mal, jetzt noch gemeinsamen Jahresbetrag, dann Überbrückungsbudget, wenn man das nicht mehr nutzen kann, wie man das bisher, wie das viele Familien genutzt haben, in Form der privaten Person, die diese Leistung erbringt. Mhm. Ja, wir haben hier wirklich komplette, wir haben Familien mit Kindern zum Beispiel, ja, die sind darauf angewiesen, wenn das Kind eine Neurodivergenz hat, wenn das ADHS hat, wenn das eine Autismus-Spektrumstörung hat, dann kann man da nicht irgendeinen Pflegedienst kommen lassen, der dann dieses Kind betreut. Das geht nicht. Und diese Familien oder auch Menschen mit einer Demenzerkrankung, die sind darauf angewiesen, dass diese ehemalige Verhinderungspflege erbracht werden kann durch vertraute Personen. Ja, und das ist eine ganz wesentliche Einschränkung. Das ist ganz, ganz problematisch. Und es soll jetzt wirklich auch nicht mehr, und das ist so der zweite Aspekt bei dem Ganzen, es soll eben nicht mehr planbar genutzt, nutzbar sein, sondern wirklich nur noch für Akut- und Notsituationen. Und es geht sogar so weit, weil wir wollen ja Bürokratie vereinfachen, aber wir machen natürlich mehr Bürokratie, ist ja klar. Das heißt, dass nach 3 Tagen von dieser Nutzung, von dieser Notsituation, muss dann jemand kommen von der Pflegebegleitung und muss entscheiden, liegt denn hier überhaupt eine Notsituation vor? Also das muss man sich mal vorstellen, jeder, der gepflegt hat, der mal in einer Krisensituation war, weiß, da ist sowieso, da brennt die Hütte. Und wenn man dann auch noch zusätzlichen Termin und da kommt jemand und guckt, ist es denn hier überhaupt Notfall genug für dieses Budget? Also was soll das?
Okay, das heißt also im Grunde genommen, also dann aus meiner Perspektive von einer ehemaligen pflegenden Angehörigen, die immer auch mal eine Stunde gerne hätte und wenn es nur zum Friseur gehen ist, und du hast vorhin gerade genannt, die Beispiele, die es da gibt, zum Beispiel auch bei demenziell erkrankten Menschen, das ist nun mal meine Erfahrung, wo es ganz gut ist, wenn jemand da ist und da brauche ich keinen professionellen Pflegedienst, der vermutlich A, sehr viel kostet und B, vielleicht gar keine Zeit hat. Jemand, der einfach nur mal kurz bei der Mama oder beim Partner oder wo auch immer da ist. Mhm. Und das geht nicht mehr?
Das geht dann nicht mehr. Nee, es müssen, müssen dann entweder Kurzzeitpflege sein und man kann ja auch nicht jeden in eine Kurzzeitpflege bringen.
Ja. Wir reden also, ja von einer Stunde oder mal einen halben Tag
das,
oder
das
so.
Das geht ja nicht. Ne? Mhm. Und Kurzzeitpflege oder eben diese notambulanten Pflegedienste und das ist ein großes Problem.
Mhm. Ja, das mit der Kontrolle war mir gar nicht so bewusst. Also, dass jemand nach drei Tagen, weil ich meine, wir haben ja schon immer Probleme auch, dass die Gutachter kommen überhaupt, weil so viele auf dem Zettel haben. Ne? Nicht, weil sie nicht können oder wollen, sondern weil so viele Termine haben und jetzt soll da innerhalb von kurzer Zeit jemand das prüfen.
Jo. Das große Problem bei dem ganzen Thema Verhinderungspflege ist, dass es dann natürlich auch Strukturen gab, die das missbraucht haben in den vergangenen Jahren. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ja. Aber man kann jetzt nicht komplett alle Pflegebedürftigen und deren Angehörigen unter so einen generellen Missbrauchsverdacht stellen und kann jetzt sozusagen alle bestrafen für etwas, was wenige gemacht haben. Es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, dann prüfen wir eben die Nutzung der Verhinderungspflege besser. Es gab ja auch in der Vergangenheit schon immer mal Situation, wo man hingewiesen hat auf möglichen Missbrauch und wo dann aber auch nicht wirklich nachgefasst wurde seitens der Pflegekasse. Mhm. Ja, also es ist ein großes Problem und das ist, wird ein erheblicher Einschnitt sein. Also wenn ich mir eine Sache wünschen würde, dann dass die Möglichkeit der Verhinderungspflege oder dann Überbrückungsbudget auch für Privatpersonen bleibt.
Dass die weiterhin das nutzen können, ja. Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das richtiges Problem sein wird, dann, dass das nicht mehr möglich ist. Ich, es ist mit den kriminellen Machenschaften, das weiß natürlich, hat man viel lesen können, aber da hast du recht. Ich meine, da wäre die Kontrolle die wichtigere Sache, aber das, glaube ich, haben wir in vielen Sozialleistungen leider Gottes so. Okay, gehen wir mal zu dem Punkt, auch neuer Begriff, juhu, Entlastungsbudget statt Pflegegeld. So, das heißt, das Pflegegeld ist ja für viele Familien eigentlich die meistgenutzte Leistung. Also 3,1 Millionen Menschen werden da zu Hause ausschließlich von eben Angehörigen gepflegt und die beziehen Pflegegeld. Sind wir wieder bei dem Punkt. Ja, und genau der Begriff, der muss jetzt auch verschwinden, also der soll verschwinden und da soll zukünftig draus das Entlastungsbudget werden. So, ja, und was steckt jetzt genau hinter diesem neuen Konzept?
Ja, das ist auch so ein bisschen, wurde mit so einem Glitzersticker versehen. Juhu, du bekommst mehr Pflegegeld, Entlastungsbudget. Dieses Budget wird angehoben. Im Pflegegrad 2 und 3, auch hier wieder differenziert, bekommt man dann sage und schreibe 39 Euro mehr im Monat. Mhm. Und im Pflegegrad 4 und 5 89 Euro. Und jetzt könnte man ja erstmal denken, das ist ja richtig toll. Immerhin eine kleine Erhöhung. Mhm. Ja. Jetzt ist es aber so, dass aus diesem Entlastungsbudget zukünftig auch andere Leistungen mitfinanziert werden sollen. Da nennen wir jetzt mal an erster Stelle die für zum Verbrauch bestimmten Hilfsmittel. Die hatten ja bislang ein eigenes Budget, kommen wir später noch zu, in Höhe von 42 Euro monatlich. Mhm. Und jetzt sollen eben diese Pflegehilfsmittel aus dem Entlastungsbudget mitfinanziert werden. Und jetzt hat der eine oder andere vielleicht schon mal mitgerechnet. Also alleine, wenn man diese Budgets überführt, ist es ja jetzt schon faktisch eine Kürzung im Pflegegrad 2 und 3. Das ist das eine, was jetzt mitfinanziert werden soll aus diesem neuen Budget. Und zum anderen soll eben auch diese regelmäßige Unterstützung durch Privatpersonen, also das, was wir vorher mit der privat organisierten Verhinderungspflege gemacht haben, das soll jetzt aus diesem Budget mitfinanziert werden. Mhm. Wenn man das mal so ein bisschen hin und her rechnet, das haben wir ja gemacht natürlich, wir hatten ja mit der Verhinderungspflege rund 300 Euro im Monat, wenn man es runtergerechnet hat, auf den Monat zur Verfügung, die wir für die Verhinderungspflege und für Privatpersonen, die uns unterstützt haben, nutzen konnte. Und da merkt man ja jetzt schon, Moment mal, wenn das aber nur um 39 Euro angehoben wird, dann kann ich mir einfach nicht mehr so viel Entlastung leisten, wie ich das vielleicht bräuchte. Und das sind natürlich zwei Änderungen. Also im Prinzip wurden jetzt das Verhinderungspflegebudget aufgelöst, sage ich mal, und damit reingepackt und das für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittelbudget aufgelöst und damit reingepackt. Und dann ist es natürlich eine faktische Leistungskürzung anstatt eine Verbesserung.
Ja, wenn es also sogar unter 40 Euro sind, wie du gerade sagst. Und ich glaube, die Hilfsmittel zum Verbrauch, das sind ja Infektionsschutz, den man zu Hause braucht. Und allein da fehlen ja schon mal 42 Euro, ganz zu schweigen von anderen Entlastungsbeträgen. Also wir kommen da noch ein bisschen dazu. Also es wird, man denkt, es ist ein bisschen mehr für den ersten Moment, aber es ist tatsächlich eher sehr, sehr viel weniger. Und der Begriff hat sich auch geändert. Das wird, glaube ich, echt schwer. Es ist ja wie mit Pflegestufe und Pflegegrade. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst. Keiner redet vom Pflegegrade. Alle sprechen immer noch vehement von Pflegestufen. Das wäre ja mal interessant. Und ich bin ganz sicher, das Pflegegeld wird immer Pflegegeld bleiben. Es gibt bestimmt dann in dem Fachbegriff das Entlastungsbudget, aber alle anderen werden noch weiterhin vom Pflegegeld sprechen, falls das überhaupt dann passieren wird. Genau. Also das System wird dadurch eigentlich, wird es einfacher oder komplizierter durch diese Änderung?
Ja, also ich kann wenig Vereinfachungen erkennen, weil an vielen Stellen neue bürokratische Hürden und neue, allein durch diesen anderen Begrifflichkeiten, ja, ist schon wieder komplizierter wird.
Ja. Also dann kommt da noch eine Sonderlocke mit dazu, muss man jetzt sagen, bei dem Thema Pflegegeld, Entlastungsbudget. Also Menschen mit Pflegegrad 2 oder 3, die sollen nach einer Neueinstufung, also zunächst dann nur die Hälfte des künftigen Entlastungsbudgets erhalten. Dafür aber eine besondere Form der Pflegebegleitung. Also nicht die Hälfte für 3 Monate waren es, glaube ich.
Genau,
also da kommt nur die Hälfte. Was bedeutet, warum wurde diese Regelung eingeführt? Gibt es da was Gutes dran? Also ich stelle mir jetzt mal so vor, okay, ich kriege jetzt nur das halbe Geld, was am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig ist, weil da doch viele Kosten aufploppen. Aber ich habe eine Pflegebegleitung jetzt 3 Monate an meiner Seite, die mich unterstützt.
Ja,
was sagst du?
Ja. Also tatsächlich, da haben wir ja auch 2 Probleme mit diesem. Also zum einen ist natürlich gerade die Anfangsphase von der Pflegebedürftigkeit, das ist erstmal chaotisch und das ist belastend und da muss so viel neu organisiert werden. Da muss man sich auseinandersetzen, kann ich meinen Beruf noch in der Form weiterführen? Und es müssen Dinge beschafft werden, es müssen vielleicht Sachen umgebaut werden. Also gerade da in der Anfangsphase braucht man ja die Unterstützung und eben nicht nur durch Pflegebegleitung, sondern auch einfach durch Geld, was zur Verfügung steht, um Dinge zu organisieren und zu finanzieren, vor allen Dingen. Ja. Und was ich so schade finde, ist, zum einen diese Leistungskürzung, also dieses hälftige Pflegegeld in den ersten 3 Monaten, das startet ja zum 1.1.27. Und das, was damit finanziert werden soll, die neue Pflegebegleitung, die startet ja erst genau ein Jahr später. Ja, also da frage ich mich, das ist ja irgendwie ein bisschen unfair. Also wenn man etwas kürzt, um etwas zu finanzieren, dann sollte das bitte dann auch gleich zur Verfügung stehen. Ja, wir haben jetzt erstmal im Jahr 27 für alle, die neu eingestuft werden, im Pflegegrad 2 und 3 eine Leistungskürzung ohne entsprechende Unterstützung durch die Pflegebegleitung. Und was ich natürlich ganz traurig finde, ist, dass jetzt so ein bisschen, das so gegeneinander ausgespielt wird. Und die ganze Zeit war die Pflegeberatung entweder verpflichtend oder freiwillig, ja, wirklich sehr, sehr positiv besetzt auch. Ja, wir sind gekommen, wir haben geholfen, wir waren zusätzlich da, das hat nichts gekostet. Und jetzt wird die Pflegeberatung so ein bisschen ausgespielt. Ja, das heißt, ich finde es total doof. Wir hören das ja jetzt schon, jetzt sollen wir mehr beraten werden, haben aber weniger Leistung und jetzt kriegt das Ganze so was Negatives. Ja, wir sind jetzt diejenigen, die den Leuten was wegnehmen in den ersten 3 Monaten und das ist ganz schwierig auch, ich sag mal so marketingtechnisch für die Pflegeberatung dann irgendwie zu sagen, ja okay, ihr habt zwar weniger Leistung, aber wir bringen euch auch ganz viele Benefits und wir sind dann auch da und wir machen dies und jenes.
Also meinst du, das ist jetzt auch das Problem ein bisschen, dass die Leute denken, diese hälftiges Pflegegeld in den ersten 3 Monaten kommt jetzt der Pflegebegleitung zugute, könnten sie auch drauf verzichten, hätten aber lieber, ja, es ist natürlich ein Widerspruch, der auffällt, den du da nennst, dass wir also im Grunde dann ein Lehrjahr haben, also 2027 hälftiges Pflegegeld, aber keine Pflegebegleitung. Da haben sie vielleicht einen Druckfehler?
Im besten Fall. Ich glaube nicht.
Könnten wir ja mal hoffen, dass da vielleicht.
Ja, das ist einfach kein guter Start. Das ist kein guter Start, weil wir so diejenigen sind, die dann erstmal was wegnehmen, ja, anstatt dass wir von Anfang an dabei sind und einfach nur unterstützen wollen. Das ist ja das, was wir wollen in der Pflege.
Beratung. Was durchaus sinnvoll ist. Ja, was durchaus sinnvoll ist, aber was man halt jetzt nicht unbedingt monetär merken sollte. Ne? Also das, ja. Ja, also das heißt, in Zukunft haben wir halt mehr, also das ist ja auch wieder was, das heißt jetzt Pflegebegleitung und nicht mehr Pflegeberatung, das öffnet ja auch Tür und Tor für Diskussionen.
Ja.
Also das war immer so, dass man eben bisher den Anspruch hatte auf Pflegeberatung, beispielsweise über die Pflegekasse, du hast es vorhin genannt, oder über den Pflegestützpunkt. Die Beratung, die soll und hat dabei geholfen, ja, Leistungen zu beantragen und eben auch passende vor Ort Unterstützungsangebote zu finden, weil ja dann bestenfalls die Pflegeberatung auch vernetzt ist. Genau, jetzt ist es aber so mit der Reform, wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, plant die Bundesregierung nun einen ganz neuen Ansatz, die sogenannte Pflegebegleitung. Da haben schon manche überlegt, ist das auch ein bisschen Kontrolle vielleicht? Ja? Sie sollen Menschen mit Pflegebedarf und ihren Angehörigen nicht nur beraten, sondern sie aber auch einen längeren Zeitraum begleiten und koordinieren in komplexen Situationen. So, ja, da haben wir schon mal gesagt, das klingt eigentlich schon mal genau toll nach Unterstützung. Kannst du noch mal vielleicht erklären, was ist jetzt eigentlich, was unterscheidet sich von dieser Pflegebegleitung? Kann man das sagen, von der heutigen Pflegeberatung? Gibt es da einen Unterschied oder ist das einfach nur Wort ersetzt worden?
Ja, also die Wortersetzung ist ja schon mal schlimm. Aber was jetzt passiert ist, ist erstmal etwas, was wir aus Sicht der Pflegeberatung als sehr positiv ansehen. Ja, wir haben im Moment so ein bisschen teilweise auch einen Pflegeberatungsdschungel. Ja, das heißt, wir haben unterschiedliche Pflegeberatungsansprüche und unterschiedliche Pflegeberatungen. Wir haben die Pflegeberatung, die im Pflegestützpunkt stattfindet. Das ist die sogenannte 7a-Beratung. Das ist im Prinzip ein Case-Management. Ja, da hat man eine Beratung, man bekommt einen Versorgungsplan, wo einem genau erklärt wird, was sind die nächsten Schritte, wer organisiert was, wer kümmert sich darum. Und das, diese Pflegeberatung nach 7a im Pflegestützpunkt, die ist erstmal gut. Ja. Daneben gibt es die Beratungsbesuche. Und das sind die Beratungsbesuche, die auch jetzt schon verpflichtend sind bei Pflegegeldbezug. Und diese finden zweimal jährlich verpflichtend statt. Und das hat natürlich, das ist natürlich so ein Stück weit Kontrolle, wenn man es jetzt mal aus Sicht der Pflegekasse böse formulieren würde.
Kontrolle,
weil geschaut wird, genau, weil geschaut wird, ist die Pflege sichergestellt. Mhm. Ja. Und natürlich sage ich, das ist eine gute Unterstützung, einfach weil Leistungen bekannt gemacht werden. Und wir sind ja da, um ambulante Pflegesettings zu unterstützen. Und dieser Beratungsanspruch nach 37.3, der wird jetzt im Prinzip mit in diese Pflegebegleitung reingepackt. Mhm. Ja. Wir haben darüber hinaus noch die Pflegeschulungen. Das sind einmal Pflegekurse, die stattfinden, aber eben auch häusliche Schulungen, wo Pflegefachkräfte in die Häuslichkeit kommen und die Angehörigen schulen. Wie kann ich das besser machen mit der Körperpflege? Wie kann ich den Transfer machen? Wie nutze ich ein Hilfsmittel? Prophylaxen natürlich auch ganz viel präventive Beratung. Ja. Und es waren bisher drei einzelne Pflegeberatungsansprüche und die werden jetzt in dieser neuen Pflegebegleitung zu einer Beratung, sage ich jetzt.
Mhm. Begleitung.
Zusammengefasst.
Genau. Begleitende Beratung?
Zusammengefasst.
Vielleicht so.
Ja. Das ist jetzt diese neue Pflegebegleitung. Und ich sage mal, der wesentliche Unterschied ist, dass eben diese neue Pflegebegleitung, die wird jetzt ab 1.1.28 so sein, dass sozusagen mit Erhalt des Bescheides, mit jedem neuen Pflegegrad 2 und 3 bekommt man dann einen direkten Ansprechpartner genannt, der dann sich in Verbindung setzt und so eine Pflegebegleitung durchführen kann. Diese Freiwillige nach Erhalt des Pflegegrades, die kann digital erfolgen oder telefonisch. Mhm. Und wenn man dann das neue Entlastungsbudget, aka Pflegegeld, bezieht, dann ist diese Pflegebegleitung tatsächlich ab 1.1.28 verpflichtend, einmal jährlich abzurufen. Mhm. Im Hausbesuch. Und da wird dann eben auch geschaut, ist die Pflege sichergestellt und dann soll geschult werden. Ja, und da gibt es dann noch weitere Möglichkeiten. Sollte jetzt festgestellt werden, die Pflege ist nicht sichergestellt, wird ein Fallmanagement gemacht. Das ist dann nochmal eine Differenzierung. Das ist dann das, was jetzt die 7a-Beratung ist. Und dann eben auch einhergehen, wenn jetzt überhaupt nichts passiert und sich die Situation nicht verbessert, mit Leistungskürzung und oder Einstellung. So. Das heißt, diese drei einzelnen Beratungsansprüche wurden jetzt zusammengepackt, wurden rausgelöst aus dem 37.3 und das sollen dann, und das ist jetzt nochmal sehr spannend bei dem Thema Pflegebegleitung, wer macht die denn jetzt? Im Moment werden ja die Beratungsbesuche, die dann Teil sind der neuen Pflegebegleitung, durch ambulante Pflegedienste und anerkannte Beratungsstellen gemacht. Und für uns als anerkannte Beratungsstelle entfällt jetzt erstmal zum 31.12. die Möglichkeit, diese Beratungsbesuche durchzuführen, weil es die dann nicht mehr gibt. Und wir sind explizit nicht im Moment als durchführende Stelle für die Pflegebegleitung genannt. Und das ist natürlich für uns ein großes Problem, weil die anerkannten Beratungsstellen damit faktisch abgeschafft werden, weil wir keine Leistung mehr haben, die wir abbrechen können. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil gewachsene Beratungsstrukturen, wir arbeiten ja im Sozialraum, das machen wir ja sowieso. Ja. Wir arbeiten total vernetzt, wir kennen die Familien, wir begleiten die seit Jahren. Und wenn wir dann nicht die neue Pflegebegleitung machen können, ist es ein großes Problem.
Aber so, das ist steht es denn ja? So drin, wer die dann machen soll, oder ist das einfach nur offen?
Ja, nee, es ist formuliert. Im Moment ist es so, dass die erstmal die Durchführungsverantwortung für die Pflegebegleitung liegt bei den Pflegekassen.
Bei den Kassen, ja, so haben wir gedacht. Mhm.
Genau, und die haben dann zwei Optionen, wie sie diese Pflegebegleitung anbieten können. Entweder durch den Pflegestützpunkt, wenn es die gibt. Die gibt es ja auch nicht in allen Bundesländern. Die gibt es ja auch in unterschiedlicher Ausprägung vor Ort. Mhm. Es gibt Bundesländer, die haben sehr viel. Es gibt Bundesländer, die haben nur vereinzelte Pflegestützpunkte. Es gibt Bundesländer, die haben gar keine Pflegestützpunkte. Mhm. Wenn es nicht der Pflegestützpunkt machen soll, dann soll es das Sozialamt machen.
Das Sozialamt?
Spannend. Okay. Das Sozialamt, ja. Es ist spannend, weil die bisher ja praktisch keine Beratungsstrukturen haben. Existieren keine Strukturen. Ja. Und es besteht die Möglichkeit, dass die Pflegekasse Dritte beauftragt mit der Durchführung der Pflegeberatung, und auch die Pflegestützpunkte können Dritte beauftragen. Mhm. Das heißt, man kann dann eventuell, das ist unser Wunsch, natürlich als anerkannte Beratungsstelle mit dem Pflegestützpunkt in Kooperation das machen, aber es ist im Moment unklar. Mhm. Und die Pflegestützpunkte können diese Beratung nicht leisten. Die können nicht verpflichtend alle Pflegebedürftigen in ihrem jeweiligen Landkreis oder kreisfreier Stadt einmal im Jahr besuchen. Das hören wir jetzt schon ganz viel, das können die Pflegestützpunkte so nicht leisten. Mhm. Deswegen spannende Frage, wer das machen wird.
Gut, also da kann man aber hoffen, dass die vorhandenen Strukturen, die es ja schon gibt und die im Übrigen auch gewünscht waren, ne? Vor ein paar Jahren. Also gewünscht, genau. Dass immer mehr, weil es ist ja ein ganz großer Bedarf da gewesen, es wurde sehr viel Wert drauf gelegt von den Pflegekassen, genau. Und deswegen wäre es ja auch schon wünschenswert, dass das dann auch wieder an die zurückgeordert wird, sozusagen, dass die nicht umsonst gibt, weil es macht ja so, wie du das gerade schilderst, nicht so wahnsinnig viel Sinn.
Nee.
Ja, genau. Aber wenn wir jetzt über diese Leistung sprechen, also wir haben über verschiedene Leistungen jetzt gesprochen, und die Grundvoraussetzung, um diese Leistungen in Anspruch zu nehmen, ist ja immer, dass man einen Pflegegrad hat. So. Mhm. Oder Pflegestufe, wie man das früher genannt hat, genau. Aber da stellt sich ja noch eine grundsätzliche Frage vielleicht einfach mal, weil wer Leistungen erhalten möchte, braucht eben mindestens Pflegegrad 1 bis 5. Das ist so die Abstufung, die wir im Moment haben. Und dazu findet sich ja im Referentenentwurf eben auch entsprechende Änderungen, und zwar bei der Begutachtung und bei den sogenannten Schwellenwerten. Das bedeutet im Klartext, dass es künftig schwieriger werden könnte, wenn das so eintritt, überhaupt einen Pflegegrad oder eine Höherstufung dann auch zu bekommen. Vielleicht, Verena, wollen wir mal kurz erklären, was Schwellwerte sind und was genau sich bei der Begutachtung dann vielleicht ändert.
Sehr gerne. Es ist ja so, dass damals mit der Umwandlung von den alten Pflegestufen in die neuen Pflegegrade gab es ja ein Gremium, das da wirklich auch pflegewissenschaftlich Richtlinien erstellt hat, nach denen dann die neue Begutachtung stattgefunden hat oder jetzt stattfindet. Und da war es eben so, dass jetzt die Beeinträchtigung der Selbstständigkeit geprüft wird. Das gab es dann verschiedene Kriterien, gibt es immer noch. Und dann werden anhand dieser eingeschränkten Selbstständigkeit Punkte vergeben. Und diese Punktwerte, die sollen jetzt verändert werden. Also im Moment ist es zum Beispiel beim Pflegegrad 1 so, da reichen 12,5 Punkte, um den Pflegegrad 1 zu bekommen. Das wird jetzt zukünftig werden, das 15 Punkte sein. Beim Pflegegrad 2 werden es 27 Punkte, das werden dann 30 Punkte sein. Und so ist es eben auch im Pflegegrad 3, da werden zukünftig 50 Punkte notwendig sein. Und dann versucht auch die Politik, sich so ein bisschen rauszufinden, zu sagen, naja, das war ja das, was diese Expertenkommission ursprünglich mal empfohlen hat. Das ist richtig. Aber wir hatten eben damals noch einen politischen Willen, der anders war. Und der gesagt hat, wir wollen aber, dass die Menschen möglichst früh an die Unterstützungsleistungen kommen. Wir wollen eben es nicht besonders schwer machen, sondern wir wollen gerade zu Beginn der Pflegebedürftigkeit, deswegen ja auch die damalige Möglichkeit, dass eben auch schon früher im Pflegegrad 1, 2 und 3 man leichter den Pflegegrad bekommt. Und das ist jetzt komplett weg. Ja, jetzt macht man es schwerer und versucht eben den Menschen dann ja länger von den Unterstützungsleistungen fernzuhalten. Und das ist natürlich auch wieder ein großes Problem. Ja. Und es trifft natürlich gerade die, die jetzt so, ich sag mal, kognitive Einschränkungen haben, Menschen mit einer beginnenden Demenz. Und das ist so schade, weil wir ja eigentlich das Gegenteil wollen. Wir wollen ja möglichst früh zu den Menschen und wollen möglichst früh Unterstützung bieten. Und dass das jetzt wieder zurückgenommen wird, ist meiner Meinung nach wirklich der komplett falsche Weg. Und hat wenig mit Prävention und mit dieser Entlastung zu tun.
Genau, Prävention ist auch ein großes Thema in dem Referentenentwurf, wo wir jetzt heute tatsächlich nicht so darauf eingehen. Weil es dann ab 60 erst ist, also was heißt ab 60 und das ist noch nicht wirklich jetzt die pflegebedürftigen Familien betrifft. Aber vielleicht zu dem Punkt nochmal kurz zurück. Du hast jetzt gerade die Punkte genannt, 3 Punkte. Hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht so viel an, ne? Also wenn man sagt, okay, 3 Punkte. Das heißt, die Begutachtungskriterien, die bleiben, aber die Punkte setzen sich höher. Das heißt, Pflegegrad 1 ist dann halt ein Ticken schwerer zu erreichen, als das vorher war. Und so zieht sich das durch bis Pflegegrad 5. Ist das richtig? Ist denn das so viel, 3 Punkte? Genau. Ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch.
Ja, weil ich mache mal so ein Beispiel für so einen typischen Pflegegrad 1. Ja, wir haben ganz viele Menschen im Pflegegrad 1, die gerade so mit 12,5 Punkten reinrutschen. Und es ist dann jemand, der so leichte Mobilitätseinschränkungen hat, vielleicht eine Gangunsicherheit, mal gestürzt ist, auch eine Unsicherheit hat beim Treppensteigen, Stichwort Sturzprävention. Ja, und so einen Hilfebedarf hat, so Sicherheitsanwesenheit, leichte Hilfen beim Duschen, beim An- und Ausziehen. Das ist so ein typischer und natürlich hauswirtschaftlicher Hilfebedarf. Ja. Und das ist so ein typischer Pflegegrad 1. Da haben wir ganz, ganz, ganz viele Menschen, die wir hier gut erreichen und unterstützen können. Ja? Und das sind gerade 12,5 Punkte, dieser Hilfebedarf, den ich beschrieben habe. Und damit diese Menschen jetzt überhaupt einen Pflegegrad bekommen würden, dann bräuchten sie zum Beispiel zusätzlich noch eine kognitive Einschränkung. Ja? Und das heißt, da werden ganz viele Menschen wirklich zukünftig nicht in den Pflegegrad 1 kommen, die den im Moment noch haben und werden natürlich auch nicht die Hilfen, wie jetzt durch das Entlastungsbudget, erhalten, die unheimlich wichtig sind, um gerade beginnende Pflegebedürftigkeit zu stabilisieren. Und all diese Menschen haben dann entweder niemanden, der es macht und den Familien fehlt die Unterstützung.
Jetzt kommt kurz Werbung in eigener Sache. Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Ihnen ein Pflegegrad zusteht oder ob vielleicht sogar eine Höherstufung möglich wäre? Viele Menschen sind unsicher, wie man den tatsächlichen Unterstützungsbedarf im Alltag richtig einschätzt. Genau hier hilft der kostenlose Pflegegradrechner von pflege.de. Online beantworten Sie einige Fragen zur Situation der pflegebedürftigen Person und erhalten anschließend eine erste Einschätzung, welcher Pflegegrad zutreffen könnte. So bekommen Sie eine bessere Orientierung, bevor Sie einen Antrag bei der Pflegekasse stellen oder prüfen möchten, ob sich ein Widerspruch lohnen könnte. Jetzt informieren über den Link in den Shownotes. Das war's mit Werbung und jetzt geht's weiter. Aber du hast es gerade genannt, Entlastungsbudget ist ja für Pflegegrad 1 dann gar nicht mehr vorgesehen. Ja. Das heißt, es ist ja die niedrigste Einstufung der Pflegeversicherung und richtet sich auch an Menschen mit noch vergleichsweise geringen Beeinträchtigungen ihrer Selbstständigkeit. Viele Betroffene im Moment nutzen die Leistungen ja beispielsweise für Unterstützung im Alltag, für Wohnraumanpassung oder eben den jetzigen momentan geltenden Entlastungsbetrag mit 131 Euro, den man auch ansparen kann. Auch das entfällt dann. Ja, und im Referentenentwurf soll sich aber gerade bei Pflegegrad 1 auch einiges ändern. Genau. Was wäre denn das, Verena? Wollen wir das mal kurz aufführen?
Ja, das ist natürlich auch ganz furchtbar für die Menschen im Pflegegrad 1. Die Hauptleistung, die man nutzen konnte im Pflegegrad 1, war ja der Entlastungsbetrag, die 131 Euro. Und dieses zukünftige Sozialraumbudget wird es für Menschen mit Pflegegrad 1 nicht mehr geben, sondern erst ab Pflegegrad 2. Das heißt, hier fällt für die Menschen mit Pflegegrad 1 eine wichtige Alltagsunterstützung weg, die natürlich auch präventiv genutzt werden kann und ja auch wurde in der Vergangenheit. Ja. Und das macht Unsicherheit für die Familien, das macht zusätzliche Belastung für die pflegenden Angehörigen, die dann eben nicht mehr diese Unterstützung haben. Und es ist ein ganz großes Problem. Im Prinzip, faktisch wurde der Pflegegrad 1 mit seinen entkernt, kann man sagen. Die wesentlichen Leistungen, die es gab, das, was wirklich geholfen hat, wird weggenommen. Die anderen Leistungen bleiben natürlich Wohnumfeld, verbessernde Maßnahmen, Hausnotrufsystem, aber ja auch kein Infektionsschutz mehr mit dem für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittelbudget. Also es ist schade. Der Pflegegrad 1 ist nichts mehr wert. Und was passieren wird Und das sehen wir ja jetzt schon, ist natürlich der gegenteilige Effekt, den die Politik sich erhofft, weil jeder versucht natürlich A, jetzt noch schnell einen Pflegegrad zu beantragen, um noch von diesen besseren Regelungen zu profitieren. Und jeder versucht natürlich jetzt in den Pflegegrad 2 zu kommen. Das heißt, wir haben ja im Prinzip einen gegenteiligen Effekt, was gewünscht wurde.
Ja, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass der Pflegegrad 1 künftig stärker auf Prävention und den Erhalt der Selbstständigkeit ausgerichtet werden soll. Also Prävention, haben wir ja gerade drüber gesprochen, spielt auch an anderer Stelle im Referentenentwurf eine sehr wichtige Rolle. Ja, umso mehr überrascht natürlich auch eine weitere geplante Änderung, nämlich die Pflegehilfsmittelpauschale für zum Verbrauch bestimmter Pflegehilfsmittel soll also wegfallen. Dazu gehören beispielsweise Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel oder Bettschutzeinlagen, also alles Hilfsmittel, die in vielen Haushalten ja auch täglich genutzt werden. So, und dabei wissen wir aus einer aktuellen Studie der Wissenschaftler der Universität Heidelberg, wie wichtig Hygiene in der häuslichen Pflege ist. Denn es berichten dort 7% der aktuell Gepflegten bereits wegen einer Infektion im Krankenhaus gewesen zu sein. Also eine Infektion bekommen, wo sie also ins Krankenhaus mussten. Und 21% gaben an, dass sich ihre Pflegesituation nach einer solchen Infektion dauerhaft verschlechtert hat. Das ist eine hohe Zahl. Besonders bemerkenswert dabei ist auch, die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass allein die direkten Kosten hygienebedingter Komplikationen, wie zum Beispiel Lungenentzündung, Harnwegsinfekt oder Sepsis, bei rund 6,1 Milliarden Euro pro Jahr liegen könnten. Ja. Und wenn man sich das so anhört, Verena, dann ist doch die Frage eigentlich, ist die geplante Abschaffung aus deiner Sicht überhaupt mit dem Ziel vereinbar, Prävention und häusliche Versorgung zu stärken? Ja,
also ganz klares Nein, natürlich nicht. Hier wird am falschen Ende gespart, das muss man sagen. Ja. Diese führt zum Verbrauch bestimmten Hilfsmittel. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um die häusliche Pflege zu stabilisieren, und zwar in mehr als einer Hinsicht. Das hat ja zum einen was damit zu tun, wenn wir jetzt in der Pflegesituation, es geht ja weit über dieses, sage ich mal, Infektionsschutz hinaus, das hat ja auch was mit Würde zu tun. Mhm. Wenn jetzt eine Inkontinenz vorliegt oder ein Hilfebedarf bei Toilettengängen, bei Ausscheidungen, ja, da möchte ich Handschuhe tragen. Mhm. Und sollte man auch, einfach um dann auch Krankheitsübertragungen zu verringern. Und niemand möchte gerne nasses Inkontinenzmaterial wechseln ohne Handschuhe, ja, oder die Möglichkeit, sich danach die Hände zu desinfizieren. Mhm. Und das ist der eine Aspekt. Der Aspekt der Prävention, Infektionsschutz, den du angesprochen hast, ist ganz wichtig. Wir sehen es in der Pflegeberatung, wenn jemand wegen einer Infektion ins Krankenhaus kommt, dann wird danach der Hilfebedarf steigen. Ja, und dann, was passiert dann? Dann wird ein höherer Pflegegrad beantragt. Also sind die Kosten ja dann, also das, was man da versucht einzusparen, wird ja an drei anderen Stellen an Kosten zusätzlich auf die Pflegeversicherung zukommen. Und das macht recht wenig Sinn. Ja. Und es hat ja auch was damit zu tun, dass zum Beispiel die Familien dann aufgefordert sind, das aus diesem neuen Entlastungsbudget, also sprich dem Pflegegeld, zu bezahlen. Mhm, was ja,
haben wir vorhin gesprochen, ja.
Genau, was wir vorhin schon gesagt haben. Ja. Und es wird natürlich dann nicht in dem Umfang passieren. Ja, weil wenn das Geld sowieso schon knapp ist, wir haben ja an so vielen Stellen Leistungskürzungen, wir haben sowieso schon das Problem, dass Arbeitszeiten reduziert werden müssen oder ganz aufgegeben werden müssen, es ist sowieso schon weniger Geld da, und dann soll ich von dem Geld, was mir gekürzt wird, auch noch mehr Sachen bezahlen. Also es ist für mich nicht nachvollziehbar, und ich würde mir sehr wünschen, dass da nochmal nachgearbeitet wird und dass man dann eben auch schaut, dass diese Pflegehilfsmittel für die Familien in irgendeiner Art und Weise erhalten bleiben und nicht aus dem Entlastungsbudget mitfinanziert werden müssen.
Es war ja auch immer sehr gut gelöst für die Familien. Man konnte sich das über diverse Quellen einfach bestellen, ohne dass man da jetzt sich permanent kümmern müsste. Das wäre dann jetzt der Fall. Das heißt, ich müsste das jetzt selbst machen. Und da ist es ja oft so, dass dann einfach andere Dinge im Vordergrund stehen und dann vermutlich, also ist anzunehmen, der Infektionsschutz dann vernachlässigt wird. Ne? Also
ganz genau.
Genau. Ich würde mal gern noch auf die pflegenden Angehörigen eingehen. Die liegen ja mir besonders am Herzen.
Ja, mir auch.
Wie man weiß, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was sich für Pflegebedürftige selbst und für die Leistungen ändert. Die Pflege zu Hause wird aber überwiegend, wissen wir auch, von den Angehörigen geleistet. Also Millionen Menschen kümmern sich also täglich um Eltern, Partner oder andere Familienmitglieder und ganz oft neben Beruf und Familie. Und da stellt sich natürlich die Frage, verbessert sich die Reform auch die Situation für die pflegenden Angehörigen? Und wenn du jetzt den Referentenentwurf liest, was bringt er denn den pflegenden Angehörigen konkret? Ja, würde ich mir ja was wünschen. Würde mir da schon was wünschen.
Ja, würde ich mir auch wünschen. Es wird ja auch ganz viel gesprochen über, wie wichtig die pflegenden Angehörigen sind. Es wird ganz viel gesagt, das sind diejenigen, die das System überhaupt noch am Laufen halten. Ja, wir haben einen Fachkräftemangel. Es gibt ja nicht genügend Pflegepersonal, um die ganzen Menschen zu pflegen. Das ist auch nicht finanzierbar. Und von daher würde man jetzt davon ausgehen, dass so eine Pflegereform die pflegenden Angehörigen stärkt. So, faktisch ist es aber so, dass die Wirkung dieser Pflegereform für die Familien eher Nachteile bietet und für die pflegenden Angehörigen natürlich. Wir haben es hier mit verschiedenen Leistungskürzungen zu tun. Da natürlich das Überbrückungsbudget, wo einfach diese regelmäßige Entlastung wegfällt, das ist ein großes Problem. Wir haben diese fehlende Möglichkeit mit dem Sozialraumbudget, Tagespflege und Kurzzeitpflege mit anteilig zu finanzieren oder das auch individuell anzusparen, um es für die eigene Situation passend zu nutzen. Und wir haben natürlich als ganz wesentlichen Faktor, den ich ganz furchtbar, wirklich einen Schlag ins Gesicht der pflegenden Angehörigen finde, die Kürzung der Rentenversicherungsbeiträge um 30%. Man hat sowieso schon Einbußen. Man reduziert die Arbeit, man hat weniger Lohn und Gehalt und gibt so viel auf, ja, leistet so viel, kriegt ein bisschen Rentenbeiträge dazu und dann wird von dem bisschen auch noch gekürzt. Und das finde ich ist eine absolute Unverschämtheit. Und da muss wirklich jetzt, da muss Deutschland und die pflegenden Angehörigen aufstehen und müssen sich dagegen wehren, weil das ist wirklich das Gegenteil von dem, was mit dieser Pflegereform verkauft werden soll, kommt letztlich bei den pflegenden Angehörigen an. Und ich finde es eine absolute Unverschämtheit.
Ich finde es auch sehr schade. Ich muss sagen, gerade mit den Rentenpunkten, das hat mich, also du hast jetzt mehreres genannt, natürlich, was für pflegende Angehörige dann für Einbußen gibt. Sie haben einfach nicht mehr diese Möglichkeiten der Entlastung. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Aber auch diese Rentenpunkte sind ja wertvoll, die dann eben, warum auch immer, jetzt gekürzt werden, weil das verschiebt ja das Problem ja nur. Weil wenn ich, wir haben ja immer noch über 70% Frauen, die pflegen, die schon durch die Kinder auch ein bisschen benachteiligt sind. In der Erziehungszeit gibt es auch Rentenpunkte, aber sie sind ja dann oft Teilzeit unterwegs dann danach und haben dann einfach auch weniger Rentenanspruch. Und wenn sie dann auch noch in die Pflege gehen, dann ist es auch bekannt, dass sie oft ihre Arbeitszeit reduzieren, die Menschen, die pflegen, Mann oder Frau gleich, aber oft sind es halt eben die Frauen. Und dann auch noch die Rentenpunkte zu kürzen, das ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen, muss ich sagen. Und da glaube ich, verschieben wir auch nur ein Problem. Also wir kürzen hier die Rentenpunkte und sparen uns hier Geld, aber wir müssen es an der anderen Stelle dann doch wieder zahlen und dann leider in Form einer Sozialleistung, die eigentlich verdient war. Also nicht die Sozialleistung, sondern also diese Rentenpunkte, die sich die Menschen ja oft dann auch verdienen, weil sie eben diese schwere Arbeit machen. Ja. Passt nicht zu dem politischen Ziel, die häusliche Pflege zu stärken.
Nee, passt überhaupt nicht zu diesem Ziel. Und wer pflegende Angehörige entlasten will, darf nicht die Leistungsansprüche kürzen und unflexibel gestalten und dann letztlich auch noch bestrafen und ja faktisch das Risiko der Altersarmut noch massiv steigen lassen. Das ist eine Frechheit.
Ja, also ich würde mir wünschen und ich glaube, wir beide wünschen uns jetzt, dass sie vielleicht nochmal die Verbände hören. Es gibt ja viele, auch was dich betrifft, du hast dich ja auch zusammengeschlossen mit vielen anderen aus dem gleichen Bereich, die jetzt wirklich da auch versuchen, nochmal einen Einfluss zu nehmen auf die Politik. Was liegt dir denn noch am Herzen, Verena?
Ja, also danke, dass du das nochmal ansprichst. Also tatsächlich nehme ich viel Engagement wahr und ich bin sehr dankbar, dass die beiden großen Verbände, Interessensverbände für pflegende Angehörige, einmal Wir Pflegen e.V. und Pflegende Angehörige e.V. gemeinsam eine Petition gestartet haben, wo sie die aus ihrer Sicht wichtigsten Punkte nochmal aufführen. Diese Petition, die können wir auch gerne vielleicht in die Shownotes packen oder so. Dann brauchen wir wirklich jeden, der mit Pflege zu tun hat, egal ob das jetzt beruflich ist oder als pflegende Angehörige, Pflegebedürftige oder jeder, der jemanden kennt, der jemanden pflegt. Ja. Wir brauchen hier Unterschriften und da brauchen wir ganz viel Unterstützung. Also bitte unterschreiben und bitte teilen. Das wäre, glaube ich, was ganz Hilfreiches und da würde ich mich sehr freuen, wenn sich da möglichst viele Menschen beteiligen.
Das hoffe ich auch. Liebe Verena, und ich finde es toll, wie du dich engagierst. Ich kriege das ja mit. Wir sind verbunden über WhatsApp, über LinkedIn und all die ganzen Medien. Genau. Und ich sehe, wie du also permanent postest.
Ja.
Bewundernswert. Also es ist ja nicht nur, dass du es jetzt für die Pflegeberatung, es ist ja so wichtig, auch für alle Menschen, die in Zukunft und jetzt schon in der Situation sind, auch in Zukunft sein werden. Genau. Und deswegen sage ich vielen lieben Dank auch, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ich weiß, dass du ziemlich viel auf dem Zettel immer hast und deswegen dir die Stunde da jetzt auch noch rausgeschnitten hast. Ich danke dir. Ich glaube, wir haben ganz viele Informationen an unsere Hörerinnen und Hörer gegeben. Und auch an Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dranbleiben. Und ja, wie Verena schon kurz gesagt hat, in den Shownotes finden Sie immer praktische Links für weiterführende Informationen. Vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis an unseren Pflegegradrechner, den Sie auch noch mal dann an der Stelle vielleicht mal nutzen sollten, solange der noch gilt in der Form, solange die Schwellenwerte noch nicht hochgesetzt wurden. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast Pflege leichter leben. Teilen Sie ihn gerne mit Freunden, anderen Betroffenen und Interessierten. Ja, und bleiben Sie uns treu und Servus und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Danke auch.